Also wer es bis jetzt noch nicht wusste, heute Morgen konnte er es mitkriegen, Gebet ist für uns in der freien evangelischen Gemeinde etwas Wichtiges. Eine wichtige, bedeutsame Ausdrucksform des Christseins. Gebet. Ich hoffe, Gebet findet aber nicht nur hier im Gottesdienst statt oder beim Männerfrühstück oder bei unserem Gebetskreis am Donnerstag, sondern Gebet ist etwas, was auch in deinem Leben Raum hat. Ich hoffe auch in jeder Kleingruppe, die wir in der Gemeinde hier haben, dass Gebet ein wichtiger Aspekt ist. Ich könnte jetzt von unserer Kleingruppen berichten. Vielleicht tauscht ihr euch nachher mal aus. Wie handhabt ihr es mit dem Gebet in den kleinen Gruppen, in die, zu denen ihr vielleicht gehört? Und wer, ich hoffe, ihr habt das festgestellt, Gebet ist auch in der Seelsorge ein wichtiger Part, ein wichtiges Anliegen. Wenn ich so betone, dass Gebet wichtig ist, dann stellt sich doch zunächst einmal auch die Frage, ja warum denn? Andererseits hörst du dir vielleicht viele Gebete an oder hast sie selbst auch schon gesprochen und fragst dich, was ist denn daraus geworden? Hat es etwas gebracht? Oder drittens, hast du vielleicht vorhin auch die Erklärung gehört, Gebet, Joachim hat das mal gesagt, ist so etwas wie Reden mit Gott. Nur selbst hat, wenn überhaupt, in den Gebeten immer nur du geredet. Zu einem eigentlichen Gespräch mit Gott. Zum Gespräch gehören doch zwei, ne? Gespräch gehört doch auch, dass jemand antwortet. Aber wie ist das mit der Antwort? Wie ist denn überhaupt Gott zu hören, dass er redet? Vielleicht habe ich mit einer dieser Punkte etwas bei dir angetippt. Dann lade ich dich ein, versuch doch mal, diese Predigt aufmerksam mitzuverfolgen und zu gucken, wo tippt da vielleicht noch jemand weiter? Und dann lass uns, das ist das Angebot jetzt schon mal, dann lass uns nach dem Gottesdienst darüber reden. Einsteigen möchte ich aber mit der Beschreibung einer Gemeinde in Jerusalem. Junge Christen, die mir oft viel Grund zu geben, zu staunen. Bestand doch diese Gemeinde in Jerusalem erst wenige Wochen. Mehrere tausend Menschen, so wird uns berichtet, sind da zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Untereinander, in ein paar Wochen kann man sich da gar nicht kennenlernen. Viele waren sich also gegenseitig auch noch fremd. Doch man wusste eins, wir haben einen gemeinsamen Herrn. Und dann passierte das. Petrus und Johannes werden von den jüdischen Oberen, von der führenden Schicht, gefangen genommen. Und ganz plötzlich entsteht für die so junge, dynamisch wachsende Gemeinde entsteht eine brenzlige Situation. Sozusagen die Leitung oder zumindest bedeutsame Personen aus der Leitung sind auf einmal nicht mehr da, gefangen. Ja, von einer drohenden Zerschlagung der Gemeinde zu reden, das wäre gar nicht so abwegig. Zwar werden Petrus und Johannes dann auch wieder freigelassen, doch die erste Bedrohung in der Gemeinde, die ist jetzt Realität geworden. Und eigentlich wäre das der Moment, an dem sich die Spreu von dem Weizen trennen müsste. Wo man merkt, es ist nicht nur Sonnenschein, sondern wo klar wird, oh, das kann auch ernst werden. Für mich erstaunlich. Die jungen Christen in Jerusalem, die flattern nicht wie aufgescheuchte Hühner wirr durcheinander, sondern sie versammeln sich und suchen wie selbstverständlich das Gebet. Ich lese uns den Bibeltext aus Apostelgeschichte 4 dazu. ab Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David seinen Diener geredet hat. Als dieser vom Heiligen Geist geleitet war und sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es, den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns bedrohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie auf diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Soweit dieser Bibeltext. Ein erster Gedanke. Gebet will im Alltag gelebt werden. Ich glaube, viele von uns kennen den ganz weit verbreiteten Satz, da hilft nur noch beten. Ich staune insbesondere dann, wenn ich die Aussage von Menschen höre, die von sich sagen, ich bin eigentlich gar kein Christ. Und dann mit zu mir kommen und sagen, da hilft nur noch beten. Was ist das? Wo kommt das her? Mir wird deutlich, es gibt in Menschen so eine Ahnung, dass es mehr gibt als das, was ich sehe. Es gibt eine Ahnung, dass im Gebet so etwas ist wie ein Zugang, sagen wir mal, zu einer Kraftquelle, zu irgendetwas anderem. Irgendetwas, was sonst verborgen bleibt. Denn sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der von sich sagt, er ist kein Christ, dann sagt, da hilft nur noch beten. Das ist vielleicht so eine erste vage Gemeinsamkeit zwischen dem vielfach erlebten so gesellschaftlichen Anteil, Empfinden und dem, was die ersten Christen hier in dieser Gemeinde praktizierten. Und doch besteht so ein ganz großer Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Hier heißt es, die Gemeinde hört und sie betet. Vers 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Gebet ist für diese Christen nicht so etwas wie der letzte Strohhalm, nachdem alles andere versagt hat, sondern Gebet ist für sie die erste Tat nach dem Gehörten. Sie haben das vernommen und sie gehen ins Gebet. Gebet ist hier so etwas wie, sich mit dem Gehörten an Gott zu wenden. Mit dem Gehörten an Gott zu wenden. Das Gebet, oder man kann auch sagen, die Hinwendung zu Gott, ist vielleicht, wenn man das Bild dieser Gemeinde aufnimmt, vergleichbar mit so einem Mutterboden. Aus dem heraus dann alles andere wachsen kann. Und nicht ein Steinacker. Viele von uns sind Christen. Und wahrscheinlich sind wir es auch länger als diese Christen in Jerusalem, von denen hier die Rede ist. Wir haben also Erfahrung, zeitlich, vielleicht sogar langjährige Erfahrung. Zudem haben wir die Bibel, das Wort Gottes, in einem Umfang, die Christen damals noch nicht hatten. Wir sind also reicher beschenkt als die Christen in Jerusalem. Kommt unser Glaube auch so zur Tat wie bei ihnen? Oder gleicht das Gebet bei uns eher so dem routinierten Anhängsel nach unserer Strategieplanung, wenn die abgeschlossen ist? Dann noch schnell ein Gebet hinterher. Wie ist das? Es hilft mir und es hilft dir gar nichts, um die Kraft des Gebetes lediglich theoretisch zu wissen, da was gehört zu haben von. Worauf es ankommt, ist, dass wir Gebet verstehen als ein wirklich sich hinwenden zu Jesus Christus. Gebet als sich hinwenden, als eine ehrliche und dann eine erwartende Haltung. Erwarten, dass dann etwas passiert. Lass uns mal einen kleinen Test machen. Heute ist ja Sonntag. Ging vielleicht etwas entspannt dazu. Nehmen wir an, das sollen ja einige tatsächlich schon machen, morgens frühstücken vor dem Gottesdienst. Und dann hast du vor dem Frühstück vielleicht auch gebetet. Für Marmelade und wer weiß was. Und hast dir schmecken lassen. Gut. Aber war das alles? Jetzt sitzt du hier im Gottesdienst. Der Tag hat also weiter begonnen. Wie bist du hier reingekommen? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Hast du für diesen Gottesdienst so etwas wie eine erwartende Haltung gehabt? Erwartend in dem Sinne, dass du etwas mitnehmen möchtest? Erwartend vielleicht, dass du sagst, ja, ich möchte diesem und jenem begegnen. Freue ich mich drüber, wenn ich die sehe. Schön ist das immer. Ja. Aber auch inhaltlich erwartend? Erwartend, dass Gott heute Morgen etwas mit dir anfangen wollte? Dass er das möchte? Gebet? Such diese erwartende Haltung, es sich öffnend vor Gott. Wenn ich die Überschrift hier für den ersten Gedanken überschrieben habe, Gebet ist so etwas, es verankert sich in unserem Alltag. Es will im Alltag gelebt werden. Denn das ist die Frage, wo erwarte ich denn Gottes Handeln in meinem Alltag? Ein zweites, ich will mal weitergehen. Ich glaube, es gibt Punkte, was uns die jungen Christen begreiflich machen können über Inhalte des Gebetes. Der zweite Gedanke, was uns junge Christen über den Inhalt der Gebete sagen können. Die Ausgangssituation, in der die Gemeinde damals war, ist ja ein Stück weit schon bedrohlich. Wäre es da nicht angebracht, um Schutz und Bewahrung zu beten? Also bitte so, bitte Herr, lass uns doch kein Leid zustoßen. ist uns gemeinsam aufgefallen, eine solche oder ähnliche Bitte kommt in dem Gebet, das der Bibeltext ist ja dann ein Gebet der Gemeinde, die kommt in diesem Gebet gar nicht vor. Bitte, Herr, lass uns doch kein Leid zustoßen. Der Gemeinde in Jerusalem ging es darum, dass Gott herausgestellt wird, dass das Reich Gottes an Kraft gewinnt. Es geht nicht darum, dass die körperliche Strafe, die Petrus und Johannes angedroht worden war, doch bitte nicht zur Umsetzung kommt. Es geht nicht um das eigene Wohlbefinden. Wie ist das bei unseren Gebeten? Um was geht es da? Nicht, dass zum Beispiel die gesundheitliche Sorge um andere Personen nicht zur Sprache kommen sollten in Gebeten, das meine ich hier nicht. Das gehört in Gebete, unbedingt, ja. Doch vielleicht kann ich so einen Tipp geben, einen Anstoß. Achten wir mal auf die Gewichtung, auf die Stellung. Ich glaube, dass uns die Gemeinde in Jerusalem da ganz deutlich den Weg zeigt. Als ob die Dimension richtig gerückt werden sollte, benennen die jungen Christen zunächst einmal Gott als den allumfassenden Schöpfer. Ihr Gebet beginnt nicht mit "Bitte mach doch für mich", sondern ihr Gebet beginnt mit der Anbetung. Schon nach wenigen Wochen hatten sie begriffen, wer sich als Christ dem Thron Gottes nähern will, der suche die Anbetung. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Das ist keine Floskel des Liederdichters, was wir auch gerade gesungen haben, sondern das ist, ich glaube, ein ganz tief aus der Bibel geschöpftes Wissen. Ich gehe noch mal ein Stück weiter. Ich meine, das ist auch ein ganz zentraler Schlüssel für Wachsen im Glauben. Wie gestaltet sich dein Gebet? Bist du bei deiner Wunschliste, die du abhakst? Oder ist die erwartende Haltung, von wem erwartest du denn? Erwarten tue ich von jemandem, der etwas mehr kann als ich? Von dieser Wand erwarte ich nichts, die kann nichts. Aber ich erwarte von dem, der mächtig ist, in mein Leben einzugreifen. Und genau das nimmt die Gemeinde in Jerusalem in den Mittelpunkt. Sie stellt den hin, der mächtig ist, einzugreifen. Sie macht den groß, sie stellt den vor Augen. Das Vaterunser. Im Laufe dieser Woche werden wir uns in der Gebetsallianzwoche damit beschäftigen. Immerhin hat es uns Jesus ja gelehrt. Er hat gesagt, betet so. Haben wir mal geguckt, wann das Ich kommt? Um was geht es da zunächst? Es geht um die Größe Gottes. Es geht um seine Verherrlichung. Es geht um Anbetung. Weißt du, es kann vielleicht heute Morgen eine Einladung für dich sein, dein Gebet, dein persönliches Gebet mal zu überdenken. Praktiziere ich es eigentlich so? Ich glaube, wenn wir dem mehr Raum geben in unserem Gespräch mit dem Gott, in unserer Hinwendung zu Gott, dann gewinnt unser Christsein an Tiefe und wird reifer. Eine zweite inhaltliche Gewichtung dieser jungen Christen und ihres Gebetes. Sie erkennen gemeinsam das Eintreffen biblischer Verheißungen. Sie wissen sich sozusagen in den Heilsplan Gottes eingeordnet. Sie beten, sie haben sich in dieser Stadt versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Ja, aber bitte, die wollten doch Petrus und Johannes an den Kragen und vielleicht ihn. Aber warum haben sie sich versammelt gegen diesen Jesus Christus? Ich staune, wie die jungen Christen die grundlegende biblische Wahrheit aufnehmen und sich und verinnerlichen. Wer sich gegen die Gemeinde Christi stellt, der kämpft nicht gegen Menschen, nicht primär gegen Menschen. Der kämpft primär gegen Jesus Christus selbst. Das ist keine Überheblichkeit. Das ist geistliche Realität. Unsere erste Predigtstation war in Bad Laasfe. Und die Gemeinde hatte dort eine Gastwirtschaft gekauft und die umgebaut. Die war aber viel zu klein. Immer wenn wir was machten, dann mussten wir entweder den Garderobenraum mit einspannen oder wir mussten eventuell, wir haben zum Teil bis in den Hof bestuhlt schon mal. Wir brauchten ein neues Gemeindehaus. Und da hat die Gemeinde sich auf den Weg dahin gemacht. Alles klar, alles stand, die Pläne, alles fertig. Und dann haben die Nachbarn Einspruch erhoben. Dagegen. Letztendlich ging es ihnen nicht um den Abstand, um die Höhe. Wir merkten genau, dass da kämpft jemand anderes und versucht zu verhindern, dass dort Gemeinde weiter gebaut werden kann. Keine Überheblichkeit, Realitätssinn. Das beweist die Gemeinde in Jerusalem. Sie durchblickt das, was da kommt, was da gerade abläuft. Gewiss hat auch vieles im Leben mit unserer Unzulänglichkeit als Christen zu tun. Ja, doch das ist nicht Ende der Fahnenstange. Manche Aggressionen meines Gegenübers, die zu mir durchdringen, die erschließen sich erst, wenn ich verstehe, dass er eigentlich etwas ganz anderes meint. Eigentlich auf etwas ganz anderes abzielt. Eigentlich gar nicht mich, sondern eigentlich Gott treffen möchte. Naja, und so ein Stück weit geht es mir im Moment auch bei diesem ganzen aktuellen Geschehen in dieser Welt. Ich empfinde das nicht nur, dass Menschen so durchgeknallt sind und ihren Egoismus rausziehen wollen. Ich empfinde das auch schon, dass da eine andere Macht dahinter steht, die im Moment richtig rebelliert. Sonst köpfe ich keine anderen Menschen. Da erschieße ich auch nicht. Eine dritte Gewichtung hier in diesem Zusammenhang. Die Gemeinde betet darum, Herr, gib uns Zeugenmut. Gib uns dein Evangelium, gib, dass dein Evangelium läuft. Bestätige durch dein Handeln die Kraft deines Evangeliums. Jeder klar denkende Mensch, der musste sich, wenn er sowas damals betete, vor Augen führen, das könnte Eskalation bedeuten. Das heißt doch, es geht nicht nur um ein schütlich-friedliches Miteinander, bei dem der Kompromiss der Maßstab für alles andere ist? Nein, darum ging es damals nicht. Es ging damals und es geht heute um ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus als dem einzigen Weg der Rettung. Wer das heute tut, der handelt sich ja schnell den Vorwurf des Fundamentalismus ein. Manches ist ein bisschen platt, aber ich bin froh, dass ich auf einem Fundament stehen kann. Und ich möchte gerne, dass mein Fundament, von dem ich rede, Jesus Christus ist. der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein dritter Gedanke. Ja, aber wie ist das denn mit meinem persönlichen Geschehen dann? Das Geschenk des persönlichen Gebets. Ich glaube, dass es wirklich ein Geschenk ist. Jesus all das nennen zu dürfen, was in meinem Herzen so vor sich geht. So ganz ohne Einschränkung. Manches von dem, das wirst du mir vielleicht auch bestätigen, kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber Gott sieht das Herz an. Er versteht auch manches, was du noch nicht mal richtig aussprechen kannst. Anderes wiederum ist so persönlich, dass es wir nur äußerst selten anderen Menschen gegenüber aussprechen würden. Aber vor Jesus muss man keine Einschränkungen machen. Er weiß das doch. Er kennt auch die Stellen in meinem und er kennt die Stellen in deinem Leben, für die wir uns schämen. Und das Phänomenale, er liebt uns trotzdem. Ein Christ benötigt auch dieses persönliche Zwiegespräch mit Gott, ihm die ganz persönlichen Anliegen zu nennen. Jesus unterstreicht das ja, den Wert dieses ganz persönlichen Gespräches. Wenn er seine Nachfolger in Matthäus 6 empfiehlt, sucht euch dazu einsame Orte. Orte, die nicht durch andere Menschen oder durch andere Geschehnisse abgelenkt sind, euch ablenken lassen. Er selbst, Jesus, hat das ja auch so praktiziert. Und wir? Wie praktizieren wir das mit diesem Persönlichen? Eine erwartende Haltung zu haben im Gebet und dann das persönlich nennen zu dürfen. Auch das ist ein großes Vorrecht. Aber es geht ja nicht immer so wie hier in der Apostelgeschichte, oder? Und als sie gemeinsam gebetet hatten, erbebte die Stätte, an der sie waren. Der vierte Gedankengang. Es bebt nicht immer. Aber wie macht sich Gott denn bemerkbar? Wie macht sich Gott denn bemerkbar? Das kann auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Aber ich glaube, in diesem Bibeltext wird ein Schlüssel aufgezeigt, wie das ist. Da sammelt sich es drum. Das heißt hier, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das sammelt sich. Es wird immer dadurch geschehen, dass Gottes Geist Raum gewinnt, dass Gottes Geist sich präsentiert. Wie macht ihr das? Die Jünger haben das damals so erlebt, da wackelte was. Manchmal muss da gar nichts wackeln, nichts nach außen wackeln. Manchmal wackelt da nach innen was. Vielleicht manchmal sogar, dass du den Eindruck hast, da rüttelt jemand an mir. Hör mal nun, wach doch auf. Das kann gut der Geist Gottes sein, der dich auf einen anderen Weg bringen möchte. Manchmal ist es vielleicht so, dass du in der Bibel dem Wort Gottes liest, wenn du erwartest, dass Gott redet und du liest schon Gottes Rede, was liegt da näher, dass du das auch als seine Rede verstehst? Und manchmal ist es gerade dieser Geist Gottes, der bei dem Ganzen, was gelesen wird, einen Gedanken hervorhebt. Und du merkst, ja, stimmt, so ist das. Das kann auch ein ganz einfaches Reden dieses Geistes Gottes sein, der Raum gewinnt, der dich auf etwas stößt. Manchmal benutzt Gott andere Menschen dazu, die uns auf etwas aufmerksam machen. So redet er. Manchmal spricht er auch richtig hörbar, vernehmbar in einer Stimme. Du, Gott hat da ganz viele Möglichkeiten. Aber es muss nicht immer ein Zettel vom Himmel fallen, sondern er spricht in unser Leben hinein und wie wir unser Leben gestalten, darin geschieht es. Aber es kommt auch darauf an, mit welcher Gesinnung nehme ich denn wahr? Ist meine Haltung eine erwartende Haltung? Eine Haltung, dass eben Gott sprechen kann? Ich ihm das signalisiere. Ich lade dich ein dazu, reflektier das doch mal für dein Leben. Reflektier das doch mal für deinen Tag heute oder für den Montag, wenn der Beruf oder die Schule wieder anfängt. Wo und wie erwarte ich denn, dass Gott redet? Geh in den nächsten Tag hinein und sag, Herr, ich will offen sein, ich erwarte, dass du redest. In dem, was mir heute begegnet, lass diesen Geist wirken in mir, dass ich das wirklich sehen darf und ich blind daran vorbeilaufe. Ein letzter Gedanke. Betende Gemeinde ist geistlich reifende Gemeinde. Betende Gemeinde, geistlich reifende Gemeinde. So steil diese Behauptung ist, ich glaube, so richtig ist sie auch. Und ich hoffe, wir reiben uns ein bisschen an dieser Formulierung. Denn reifen möchte doch jeder. Als Christ. Auch sonst im Leben. Reifen. Beten kann dabei ganz unterschiedlich aussehen. In unserem Bibeltext haben wir über weite Strecken das laute und gemeinsame Gespräch mit Gott und dem Gemeindeleben aufgenommen. Jesus Christus hat in seinen Reden, die er seinen Jüngern gehalten hat, besondere Verheißungen herausgestellt, die auf diesem gemeinsamen Gebet liegen. Deswegen praktizieren wir es so. Ein solches gemeinsames Gebet, heißt es, wird Gott auch zu Herzen gehen. Bonhoeffer formuliert es einmal so, dass eine freie Gebetsgemeinschaft das selbstverständlichste und natürlichste Ding ist und ohne Argwohn angesehen werden darf, das lehrt uns das Neue Testament. Wir werden nach dieser Predigt dann auch in eine Gebetsrunde einsteigen. In breiter Runde Menschen eingeladen sind, selbst zu formulieren, Gespräch mit Gott. Es gehört zum Christsein, nutze es. Betende Gemeinde ist aber nicht gleichzusetzen mit laut betender Gemeinde, ein letzter Gedankengang. Auch hier gilt, Gott sieht das Herz an. Du kannst auch im Stillen beten, Gott hört das auch. Aber Gott möchte dich einladen, dass du dich beteiligst daran, dass du deine Haltung änderst von dem Selbstbezug hin auf den Bezug zu ihm, die erwartende Haltung einnimmst. Das, was Gott reden möge. Und dann sag dazu Amen. Amen heißt so viel wie, ja, ich stehe dahinter, ja, ich will. Sage das in den Gebeten, wenn du inhaltlich damit übereinstimmst. Aber sag es auch in dem, dass du betest. Ja, Herr, ich will von dir erwarten. Gott segne uns, dann das, was dann geschieht. Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt so in die Allianz-Gebetswoche hineingehen, wenn wir uns alle abendlich treffen, um gemeinsam zu beten, was Gott daraus machen wird. Amen.